Welchen Spieler muss Schalke verkaufen, um mal ein bisschen Geld zu kommen? Was sind die Lehren aus dem Testspiel gegen Atalanta Bergamo? Und wie ist das mit den Trikots gelaufen, die jetzt vor ein paar Tagen in den Verkauf gingen? Das sind die Themen, über die wir gesprochen haben, jetzt bei 1904 Inside Schalke. Und ihr könnt es jetzt sehen. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber bei mir prickelt's schon richtig. Es ist gar nicht mehr so lange, bis diese endlos lange Sommerpause endlich vorbei ist. Und inzwischen ist ja jedes Wochenende was los. Spiel gegen Bergamo, nächste Woche Spiel gegen Madrid. Und dann geht auch schon die Saison mit dem Pokalspiel los. Wir haben wie immer genug zu erzählen heute, wir hier bei 1904 Inside Schalke. Und heute in der euch bekannten Runde unser WAZ-Schalke-Experte Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Sinan Schad von der WAZ-Gelsenkirchen.
Moin und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann, auch von der WAZ-Gelsenkirchen. Und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Wir haben vorhin im Vorgespräch, wie wir das immer machen, so grob den Ablauf der heutigen Sendung strukturiert. Und dann kam die Ansage, wir fangen mal ein bisschen mit der emotionalen Spaßbremse an. Robin, du warst am Wochenende auf dem Schalke-Tag. Und da war Frank Baumann auch und hat ein bisschen was erzählt und der hat eine deutliche Ansage gemacht, die die meisten Schalker schon kannten, aber die er nochmal deutlich wiederholt hat. Erzähl's mal.
Ja, erstmal war der Schalke-Tag eigentlich ja gar keine Spaßbremse, sondern eine riesige Spaßveranstaltung, 100.000 Leuten, muss man wieder sagen. Ist unglaublich, wie viel Euphorie herrscht, das ist kaum noch in Worte zu fassen, finde ich. Also das sind Superlative, die Schalke ja so ganz selten vorher hatte, glaube ich. Aber ja, Frank Baumann ist ja so ein bisschen mit so einer ruhigen Art, ein bisschen so ein Mahner, sag ich mal. Wenn Miron Muslic die Leute emotionalisiert, dann bringt Frank Baumann die Schalke ganz gerne mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und er hat nochmal klar gesagt, es wird wahrscheinlich noch einen größeren Verkauf brauchen, um die finanziellen Ziele dieses Jahr zu erreichen.
Das war nicht neu, das ist ja auch schon auf der Mitgliederversammlung angeklungen, in eigentlich allen, reden von allen wichtigen Verantwortlichen. Aber ich glaube, dass er das nochmal so vor so vielen Leuten gesagt hat, unterstreicht nochmal, dass das wirklich passieren kann. Und das könnte jemand treffen, der uns Fans wehtut, ne?
Ja, im Grunde kommen ja, ich meine, das kann Robin gleich besser einsortieren, aber im Grunde kommen ja nur 3-4 Spieler in Frage, wenn es darum geht, tatsächlich mit einem Transfer auch ein bisschen Geld einzunehmen. Ja, das ist, ob man das jetzt hören will oder nicht, logischerweise hinten angefangen, Mertcan Ayhan, der wahrscheinlich Geld bringen kann. Das ist Vitali Becker, wobei zudem hast du gleich noch wichtige Infos. Das ist Sofiane Elfausi möglicherweise und derjenige, der in jeder Transferperiode natürlich so ein bisschen zur Diskussion steht, Musa Sylla.
Ja, letztlich geht es ja darum, großer Verkauf oder größerer Verkauf, sagte Frank Baumann. Das heißt, es muss um wertvolle Spieler gehen. Schalke hat natürlich auch ganz viele Spieler, die abgegeben werden sollen. Thomas Kallas, Anton Doncor, Max Krüger etc. Oder die ganzen Leihrückkehrer, Steven Huth, Wasinski. Aber selbst wenn die alle gehen, ist es kein größerer Verkauf, der Schalke auf Anschlag mehrere Millionen Ablöse bringt. Heißt, es kommen nur die wertvollen Spieler in Frage. Adil Oshish zählt auch dazu. Natürlich sportlich wichtig, genauso wie die Spieler, die Sinan gerade auch genannt hat. Aber einen von denen muss es halt treffen. Und so unsere Infos, Verkaufskandidat Nummer 1, ganz klar Musa Sylla. Dass er sich generell vorstellen kann, den Verein zu verlassen, ist ja kein großes Geheimnis. Schon in den letzten Transferphasen war immer kurz davor. Im Februar diesen Jahres war es halt New York City FC, mit dem sich Sylla eigentlich schon einig war.
Wechsel der ganz knapp gescheitert ist,
genau.
Ne?
Ja. Und jetzt ist Sylla wieder Verkaufskandidat. Wie viel Geld er einbringen kann, ist fraglich. Also mein Empfinden ist, dass man da unter 5 Millionen bleibt. Ne? Weil Sylla hat jetzt auch nicht die Zweitligasaison des Jahrhunderts gespielt. Vorletzte Saison war er Schalkes Topscorer. Letzte Saison hat er ein paar Probleme gehabt, teilweise ein Torflaut. Hinten raus wurde er wichtig wieder, klar. Aber ich glaube, wie viele Tore hat er gehabt? 6 oder so?
Das war ja, vor allen Dingen hat er auch leider relativ viele liegen lassen. Ne? Also ja. Er hat ja dann als Edin Dzeko dann doch leider ausfiel, seine Einsatzminuten bekommen. Und nicht nur das, er hat auch viele Chancen bekommen, aber doch etliches liegen lassen, was nicht heißen soll, dass der grundsätzlich nicht weiß,
gerade in der Dzeko, als der Dzeko Ersatz war, lief es ja einigermaßen. In Elversberg ganz wichtiges Tor gemacht.
Ja, das stimmt.
In der Hinrunde hatte er seine Probleme. Also die Rückrunde fand ich von ihm ganz gut, nur Hinrunde war das Problem. Jetzt sieht man aber auch, wenn man auf den Kader schaut, Edin Dzeko ist weiterhin da, er wird viel Spielzeit kriegen. Und mit Junior Adamu hast du auch jemanden, der viel besser zum Fußball von Miron Muslic passt. Adamu ist eine Maschine im Pressing, er ist schnell, er hat super Tiefenläufe. Und das ist genau das, was Miron Mosic sehen will für den Fußball, den er sich vorstellt. Problem natürlich, Adamu, in Freiburg war er auch schon nicht der eiskalte Killer vorm Tor. Und jetzt hat man auch den Eindruck, als ob er jetzt nicht ein 20-Tore-Stürmer sein kann, sondern eher über den Fleiß kommt. Gegen Bergamo viele Chancen ausgelassen, obwohl er eigentlich total gut im Spiel war. Da habe ich so ein bisschen Sorge, dass er da zum Chancentod wird. Aber wir hoffen das Beste.
Ich glaube, so aus Fansicht wäre ein Silva verkauft noch der, den man am ehesten verschmerzen könnte, ja, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Aber ich glaube, alle anderen, die stehen ja auch so ein bisschen für diesen geilen Fußball, den Schalke ja dann auch in der Rückrunde gespielt hat. Die machen, also um es von Platz zu sagen, die machen mehr Spaß als Silla.
Ja, das sind ja auch Gesichter, ne? Wenn du über Mertcan Ayhan und Sofyan Elfausi spricht, das sind einfach Shootingstars, das sind die Gesichter des Aufstiegs, das sind die Schalker Hoffnungsträger für die kommenden Jahre. Und die will man natürlich nicht abgeben. Schalke will die eigentlich auch nicht abgeben. Aber in dieser Situation, der Schalke sich befindet, ne, wir reden von, ich glaube, 96 Millionen negativem Eigenkapital und wir haben alle über die, wir kennen alle die Auflagen der DFL beziehungsweise Bundesliga GmbH. Im ersten Jahr Bundesliga darf sich Schalke nicht verschlechtern, was das Eigenkapital angeht, ab dem zweiten Jahr 10% Verbesserung. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sich nicht verbessern würde, nächstes Jahr wären es dann knapp 10 Millionen Euro, die man als Jahresüberschuss erwirtschaften muss, um keinen Punktabzug für die Folgesaison zu kassieren. Das ist richtig, richtig viel. Und so viel Geld, das kann man, wenn es einigermaßen normal läuft, nicht im Tagesgeschäft einnehmen. Da braucht man Transfereinnahmen.
Genau, aber gerade mit Blick auf dann die 10%, die du dann im nächsten Jahr quasi wieder reinholen musst. Man, keiner hat eine Glaskugel, aber bei den Erstgenannten, also Sophie, bei Mertcan und so, wenn die eine gute Saison hinlegen, ne, dann sind die im Zweifel natürlich nochmal deutlich mehr
auch das
wert. Also deutlich
natürlich
mehr wert.
Auch das ist klar. Ja. Das ist das große Plus der Bundesliga, dass man Spieler jetzt nicht mehr zu schnell unter Wert verkaufen muss. Lass uns 2, 3 Jahre zurückblicken. Assan Ouedraogo,
ja,
eine vielversprechende Zweitligasaison gespielt auf Schalke. Nicht mal immer Stammspieler gewesen, aber er hatte unglaubliche Ansätze drin, hat einige Spiele entschieden für Schalke. Ist dann für, ich glaube, 10, 12 Millionen zu RB Leipzig gewechselt. Und da hat er auch nicht so viel gespielt, aber jetzt weiterhin in der Bundesliga diese Momente gab und jetzt hat er seinen Marktwert ja auch vervielfacht. Ist Nationalspieler. Wenn du in der Bundesliga so eine Saison spielst und da deine Momente hast, deine Spiele entscheidest, dann ja, gehst du nicht für 10, sondern für, guck mal, Said Elmalah spielt eine gute Bundesliga-Saison, ja, und jetzt werden da über 50 Millionen Euro Ablöse diskutiert. Ne, das ist ja, sind Dimensionen, die im Best-Case-Szenario auch Schalke sich erhoffen kann.
Das sind ja auch Zahlen, die man auf Schalke durchaus kennt aus früheren Zeiten. Ne? Also ich erinnere hier an den Verkauf von Malik Chau, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, Joel Matip, die ja auch
irgendwie Joel Matip gegen Also Tilo Kehrer wäre ein gutes Beispiel.
Tilo Kehrer.
Er hat nur eine Saison gehabt, wo er gut performt hat und dann ist er auch für, ich glaube, 37 oder 43 irgendwie zu Paris gewechselt. Das ist ja so, junge Spieler, die viel mitbringen und wo Leute Potenzial sehen, die sind dann wirklich für weit über 10 Millionen können die mal gehen und das muss man jetzt auf Schalke hoffen. Oshish ist so ein Kandidat und auch die eben genannten Ayhan und Elfausi sind Leute, wenn die in der Bundesliga wirklich den nächsten Schritt machen und sich durchsetzen, dann können die, gerade weil sie so jung sind, wirklich riesige Einnahmen generieren und das wäre ein Riesen-Win für die Schalke.
Zumal was extrem wertvoll auch an den beiden ist, ne, wenn du bist beim Training immer nah dran, ich höre mich aber auch so ein bisschen um, die sind ja beide auch zwei extrem fleißige, bodenständige Typen, die mit Sicherheit auch noch ganz viel Entwicklungspotenzial auch bei, was heißt größeren? Größere Clubs gibt's nicht, aber bei Clubs hätten, die vielleicht höher spielen.
Ja, ich kann bei Sofyan Elfausi ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten ihn kürzlich im Interview. Das wird Ende dieser Woche erscheinen. Da sagt er auch, ne? Also man merkt in seinen Aussagen, dass er hungrig ist. Ne? Er kommt von unten, hat einen steinigen Weg hinter sich, aber der ist noch nicht satt. Er freut sich, will auch in Bundesliga überzeugen. Er freut sich auf dieses Messen mit den ganz Großen. Und wenn man diesen Ehrgeiz hat, auf was er verzichtet, also er ist ja körperlich eine absolute Maschine, ernährt sich krass und ordnet alles unter dem Sport. Wenn man diese Aufopferung sieht, traue ich ihm schon zu, dass er auch auf diesem höheren Niveau wieder überzeugen kann und wieder durch seinen eisernen Willen ganz viel wegmacht.
Sind die 5 Millionen, die dafür Silla kolportiert werden, wird das denn reichen?
Gute Frage. Ne? Also ich kann auch nicht, ich habe die Bilanz, die aktuellen Schalke-Zahlen nicht vor mir. Also das wollte auch so keiner ganz genau verraten. Frank Baumann hat es ja bewusst vage ausgedrückt, auch auf Nachfrage dann. Ja, hieß es, muss ich schon selber ausrechnen. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass so eine mittlere einstellige Summe reicht, um diese Nichtverschlechterung zu erreichen. Ja, und im nächsten Jahr, wenn man dann 10 Millionen erwirtschaften muss, muss dann schon ein größerer Verkauf her oder man muss 10 Millionen Trikots verkaufen.
Okay, zu Trikots kommen wir auch gleich noch. Du hast vorhin schon mal kurz den Namen Vitali Becker angesprochen, ja. Da gibt es auch Neuigkeiten.
Genau, eigentlich hieß ja auch, Vitali Becker sei einer der Kandidaten, die vielleicht Geld anbringen könnten, nicht weil Schalke ihn loswerden will, sondern weil die Vertragssituation so spannend ist. Ne? Vitalis Vertrag läuft aus zum Ende der Saison, also im Sommer 27. Verhandlungen gingen schon ein bisschen länger, aber weil die Perspektive von Vitali Becker auch nicht so klar ist, Robin Gosens jetzt vor die Nase gesetzt bekommen. Und es gab auch wohl Anfragen aus dem Ausland, die dann schon gesagt haben, wir würden ihn gerne ablösefrei verpflichten nächstes Jahr. Letzte Woche im Talk habe ich ja schon gesagt, es gibt ein Angebot von Schalke, ein verbessertes. Und nun, so habe ich gestern Abend gehört, gibt es tatsächlich auch eine Einigung. Also Vitali Becker wird dieses Angebot wohl annehmen, wird diese Woche unterschreiben, neuen Vertrag. Was finde ich ja eine grandiose Nachricht für Schalke ist, ne? Also auch wenn Vitali Becker eine schwierige Rückrunde hatte, weil er kein Stammspieler mehr war und auch mit Gosens jetzt einen Konkurrenten hat, der ja durchaus Stammspieler sein wird, ist Becker einfach erstmal ein Urschalker. Der bringt eine gute Mentalität mit. Er ist im Zweikampf extrem giftig und ich traue ihm schon zu, trotz Gosens sich mittelfristig durchzusetzen und auf Schalke auch ein Gesicht zu werden. Also ich würde es ihm wünschen, weil es ein cooler Typ ist, auch irgendwie so eine Ruhrpott-Schnauze. Er passt super zu dem Verein und ich glaube, richtig wichtig, dass man ihn herhalten kann und ja, mit ihm will man viel Spaß haben.
Das steht ja auch so ein bisschen für diesen Weg, den Schalke jetzt ja gehen muss, indem man, wenn man gute Spieler verkauft, hat man natürlich kein Geld auf dem Transfermarkt nachzulegen, da muss man ja zwangsläufig auf die eigene Jugend oder auf die eigene Ausbildung zurückgreifen und dafür steht Vitali Becker
ja. Das war ja letztes Jahr so ein wirklich richtig guter Move von Miron Muslic, ne? Vitali Becker sollte im letzten Sommer eigentlich gehen, hatte ja schon einen Leihclub in Österreich, glaube ich, mit dem er sich weitgehend einig war. Das wurde alles schon eingestellt, bevor Muslic da war. Und dann hat Muslic aber gesagt, pass auf, wenn er in Österreich erste Liga spielen kann, dann kann er auch zweite Liga Deutschland. Ich gucke mir das erstmal an. Das heißt, der Deal wurde erstmal auf Eis gelegt. Muslic hat Becker angeschaut und war überzeugt. Und ja, der Rest ist Geschichte, ne? In der Hinrunde war er Stammspieler. Auch wirklich im Weg zum Leistungsträger gewesen. Er war wirklich eine Bank hinten links. Dann kam leider die Verletzung, dann war Moussa Ndiaye plötzlich da und auch wirklich unglaublich gut.
Absolut.
Das war sein Pech, aber das heißt ja nicht, dass Becker schlecht ist. Ne? Also ich träume viel zu.
Mhm. Okay, jetzt haben wir die harten Themen abgearbeitet. Jetzt gucken wir trotzdem noch mal ein bisschen auf den Schalke-Tag. Du warst da, hast das Ganze sofort begleitet. Ich war nicht da, aber zum einen kennt man es ja aus den vergangenen Jahren, aber dieses Jahr muss es noch besonders krass gewesen sein, oder? Was die Euphorie und die schiere Zahl angeht der Leute, die da waren.
Ja, über 100.000 Leute und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, die Euphorie habe ich so auf Schalke lange nicht erlebt. Also klingt jetzt populistisch, aber es erinnert ja schon an Europapokalzeiten, wie glücklich und wie euphorisch die Menschen einfach sind. Das passt einfach alles aktuell auf Schalke, das ist verrückt.
Ich gebe dir nochmal, also von wegen Euphorie, du hast vollkommen recht, ne? Ich war 2 Stunden vor dem Schalke-Tag, Entschuldigung, muss ich einmal räuspern. Ich war am Vormittag oder am frühen Mittag mit den Kindern auf der Kranger Kirmes und bin danach dann zum Schalke-Tag, also am Nachmittag zum Spiel hin. Und auf Krange siehst du zwar immer schon viele Schalke-Trikots, aber an diesem Tag hatte gefühlt jeder Dritte ein Schalke-Trikot an in Herne. Das war schon Wahnsinn. Und dann ja diese 100.000 Leute gut organisiert.
Ja.
Das war schon.
Das sind also die Szenen teilweise. Der Autogrammzelt mit, ich glaube, da waren Timo Becker, Loris Karius, Dejan Ljubicic und ein paar andere Spieler. Und die Leute standen, ich glaube, 500 Meter in der Schlange. Und dabei schreiben die auch nur eine halbe Stunde Autogramme. Also niemals kommen da alle dran. Es ist halt so viel Nachfrage, so viel Hype um diese Spieler. Das ist absolut unglaublich, wenn man auch sieht, wie Miron Muslic und Edin Dzeko da von 5 Securities durch die Menge eskortiert werden mussten, damit es überhaupt vorangeht. Weil die Leute werden belagert wie Weltstars, wie Superstars. Es ist wie auf so Rockkonzerten, Festivals, wenn die Musiker da durch müssen. Das ist einfach unglaublich. Und das sieht so auf den ersten Blick ein bisschen furchteinflößend aus. Aber ohne diese Securities, dann ständen die heute noch da. Dann Muslic und Leko jetzt noch da stehen und Autogramme schreiben, weil dann wären 100.000 Leute um die herum und das gibt kein Durchkommen. Nur wenn man dieses Programm einigermaßen durchziehen will, was da ja auch voll geplant ist, dann müssen die Leute da weggedrückt werden. Das ist unglaublich.
Höhepunkt des Schalke-Tages, wenn man so will, war das Spiel gegen Atalanta Bergamo mit einer sehr emotionalen Begrüßung oder einem Willkommen für Serge Blažinac. Das Spiel selbst, 0-0 verloren, aber Schalke hat sich gar nicht so schlecht verkauft, wie das Ergebnis es vielleicht vermuten lässt.
Ja, völlig richtig, so habe ich es auch gesehen. Schalke hat gut mitgespielt. Man muss ja sagen, Atalanta Bergamo ist ein Europapokalteilnehmer, ganz viele Nationalspieler drin. Also eigentlich schon noch eine Klasse besser als Schalke, was die Kaderstärke angeht. Trotzdem hat Schalke super gut gepresst, sich viele Chancen erkämpft, erarbeitet. Dann haben wir keine davon gemacht. Ich habe gerade schon gesagt, Junior Adamu hat ja schon viel liegen lassen, was in der Liga anders werden muss. Und da hat sich schon auch vielleicht ein kleiner Klassenunterschied darin gezeigt, wie man Spiele gewinnt. Also
Effektivität vor allen Dingen.
Genau, Effektivität und Abgezocktheit einfach auch. Atalanta, die erarbeiten sich drei Chancen, machen drei Tore, spielen einfach super cool und gewinnen das Spiel einfach mal ganz locker dann 3-0, obwohl Schalke viel höheren Aufwand betreibt.
Also natürlich darf man Testspiele nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, dieses Testspiel war wirklich, wirklich, wirklich wertvoll, weil du da muss man kein Fußballexperte sein, um zwei Dinge, die besonders herausgestochen haben, zu erkennen. Erstens, offensiv war das schon gar nicht so verkehrt. Etliche Torchancen herausgearbeitet gegen einen Gegner, der potenziell erstmal stärker ist. Das sah schon ganz ordentlich aus. Natürlich musst du die Dinger danach verwerten. Aber fast viel wichtiger finde ich, die andere Erkenntnis, die sicherlich auch jeder mitgenommen hat, du darfst dann gegen bessere Gegner natürlich defensiv, also als komplette Mannschaft in der Staffelung, nicht so hoch stehen. Dann kassierst du jedes Spiel mindestens zwei Tore. Mhm. Ich bin mir sicher, dass ich gehe davon aus, dass das durchaus jetzt als Test auch so angedacht war, dass man so hoch steht und so hoch presst. Und dass man gegen Bayern wahrscheinlich anders spielen wird.
Ja, es ist, glaube ich, eine ganz, ganz wertvolle Lehre vor der Bundesliga, ne? Weil auch in der Bundesliga haben die Mannschaften offensiv die Qualität, dass sie die Chancen eiskalt ausnutzen, die ihnen geboten werden, gerade Umschaltsituationen. Und da, das schafft nicht nur Bayern, sondern auch Mannschaften wie Augsburg etc., die haben halt Qualität vorne und können mal dich eiskalt bestrafen. Und das war, wie Sinan auch sagt, glaube ich, eine richtig wichtige Lehre, dass man gesehen hat, dass selbst vermeintlich gute Spiele auf Top-Niveau nicht reichen, um zu punkten, wenn man halt so gar nicht eiskalt vorne ist.
Naja, du hast ja jetzt die Möglichkeit, gegen Madrid nochmal die etwas defensive
Variante auszuprobieren. Ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, ne?
Genau. Ein paar Tore zu schießen. Die haben wir doch auch schon fünf Stück gemacht in einem Spiel, oder? War das nicht so?
Ich erinnere mich, ja. Ja. Die Reuser, nee.
Ja, war es nicht ein 4-3 oder
so? Es war ein 4-3, aber wir haben gewonnen im Bernabeu. Also zumindest das Spiel, es hat nicht eindeutig gefehlt. Aber
Tim Hoglandes hat getroffen übrigens da auch.
Ja. Es kommt alles wieder.
Ein Highlight. Ich freue mich drauf. Ne? Also ich bin hier nur Schalke-Reporter, komme nicht in den Genuss Champions-League-Spiele.
Noch nicht. Robin, du bist jung.
So Mbappé, Vinicius, Bellingham, Mourinho mal zu erleben, ist ein Highlight. Freue ich mich drauf.
Ja, auf jeden Fall. Dzeko, Karaman, Elfausi.
Ja.
Tatsächlich wirst du ja in letzter Zeit nur noch auf Karten angesprochen. Hast du Karten gegen Madrid gekriegt? Ja, es ist schwierig, es ist ausverkauft, ne?
Ja, es war ja von wenigen Stunden ausverkauft. Ja. Fand ich auch diesmal eine ganz gute Aktion von Schalke, dass der Verkauf für alle Mitglieder geöffnet wurde und Dauerkartenbesitzer nicht automatische Karte hatten. Das heißt, so hatten wirklich alle Mitglieder eine Chance, Ticket sich zu sichern. Und sonst sind ja, ich glaube, 42.000 Dauerkarten geblockt und dann geht ja relativ wenig in den freien Verkauf, selbst am Verkaufsstart. Und so gehen dann wirklich alle nahezu 60.000 Tickets in den Verkauf rein und jeder hatte die Chance, jedes Schalke-Mitglied. Es gibt ja inzwischen viel, viel, viel mehr Mitglieder als Dauerkartenbesitzer und noch viel mehr Mitglieder als Plätze im Stadion und so. Ist dann ein bisschen andere Zusammensetzung auf den Tribünen auch mal. Finde ich eigentlich ganz gut.
Auf jeden Fall. Die Leute kommen von weiter weg mit der Ferien in vielen Ländern noch und dann mit gute Gelegenheit.
Ist ja ein Highlight für alle.
Ja. Apropos Highlight. Ein Highlight ist sicherlich auch der Schalke-Film, der jetzt draußen ist. Du hast dich mit dem Thema beschäftigt und du hast einen gesprochen, der da maßgeblich beteiligt war.
Ja, genau. Ich habe schöne Grüße gehen raus. Der guckt den Talk nämlich immer ganz gerne, sagt er. Mit Juri Mölder darüber gesprochen. Ich glaube, da gibt es auch keinen besseren, passenderen Gesprächspartner, um ja so einen Einblick dafür zu bekommen, welche Emotionen denn diese Saison Schalke getragen haben. Und ob diese Kameras, die dann die Mannschaft eigentlich das ganze Jahr begleitet haben, das vielleicht nicht auch manchmal gehemmt haben. Er sagt, nee, keineswegs, zumal die Leute hinter den Kameras meistens Schalke-Mitarbeiter waren. Und wenn es nach Juri gegangen wäre, dann wäre das eher so eine zwei- oder dreiteilige Doku geworden mit den solchen Jahren davor und dann dem Aufstieg am Ende. Das wäre, er dachte, ne, da wäre mehr Entertainment drin gewesen. Aber eine Szene, auf die habe ich ihn dann auch angesprochen, die wird dann in dem Film wohl zu sehen sein. weder Juri noch die Mannschaft haben den Film bisher selber gesehen, ist, wie er dann in Elversberg war es, glaube ich, nach dem Sieg auf den Tisch springt, rücklinks, und habe ihn darauf angesprochen. Er sagte, ja, er habe gespürt, also ein ganz besonderer Moment, ne? Ihr erinnert euch alle, irgendwie die Leistungsträger, Stürmer alle ausgefallen, dann zu Unrecht zu zehnt nur noch gespielt, sehr früh schon, dieses Spiel trotzdem gedreht. LV, sie macht das Tor der Saison mit als Fallrückzieher. Und er sagte, ich bin dann in die Kabine gekommen und habe gespürt, die Jungs brauchen irgendwas. Die brauchen jetzt einen Moment irgendwie, um auszurasten. Und und er gibt auch zu, er sagte, auch für die Kameras, dachte ich, wäre das doch ein ganz, ganz netter Move. Und hat sich dann rücklings auf diesen Tisch in der Kabine geworfen, wo noch alles drauf lag, Kuchen und Getränke und so. Es ist aber total authentisch. Und der Film wird Ende des Monats, am 27. oder 26. glaube ich, ist die Premiere. Und danach ist er dann zu sehen bei Sky. Ich glaube, das wird eine ganz nette Nummer nach der Saison. Und dann halt eben auch mit diesen Charakteren wie Miro Muslic, der ja anzündet. Du hast es zu Beginn gesagt. Da sind, glaube ich, viele Emotionen drin.
Ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Die Zeit ist abgelaufen. Lass uns noch mal kurz aufs Personal blicken. Da gibt es auch noch 1, 2, 3 Neuigkeiten vor den letzten Wochen.
Ja, also Verletzten-Situationen ist da, was heißt problematisch, ne? Gegen Atalanta waren Kinner Karaman und Junior Dina Ibimbe, der Neuzugang, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Beide angeschlagen, sieht aber wohl ganz gut aus bei beiden. Karaman eine Prellung und auch bei Ibimbe, der sollte bald wieder spielen können oder trainieren können, diese Woche vielleicht sogar noch. Und Brian Lassme ist ausgefallen.
Mhm. Schon wieder.
Wurde kommuniziert, Trainingsverletzung an der Wade. Miron Muslic danach wirkte auch ein bisschen ratlos, fast genervt, als er darauf angesprochen wurde. Weil ich habe das Gefühl, im ganzen Verein so langsam, ja, vermischt sich da irgendwie Enttäuschung, Frust über die ganze verletzten Sache bei Brian Lasse. Immer wieder und immer wieder die Wade. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt die 4. oder 5. Wadenverletzung bei ihm. Als er Leihspieler in Zürich war, auch 2 Wadenverletzungen, womit er, glaube ich, 20 Spiele verpasst hat. Glaube ich, 2 Mal für Zürich gespielt und 20 Dinger verpasst. Immer wieder die Wade. Und Muslic, haben wir schon oft thematisiert, legt ja viel Wert auf das Thema Verfügbarkeit. Ne? Ihm ist wichtig, es ist auch ein Qualitätsmerkmal für ihn, dass Spieler verfügbar sind. Und Brian Lassme ist halt fast nie verfügbar. Wir wissen alle, wenn er verfügbar ist, wenn er fit ist, kann er einen Unterschied machen, gerade als Joker. Ne? Weil er halt unfassbar schnell ist, physisch unfassbar stark. Und auch in der Bundesliga, ganz ehrlich, wenn er fit ist als Joker, ist er trotzdem eine Waffe. Weil er trotzdem schneller ist als jeder Bundesliga-Verteidiger. Und weil er kaum zu stoppen ist. Aber da er ständig verletzt ist, jetzt wieder verletzt ist, wieder die Wade ist, kann man mit ihm einfach nicht planen. Mhm. Und ich glaube, es wird extrem schwer für ihn, überhaupt noch mal auf dieses Niveau zurückzukommen. Extrem schwer, sich das Vertrauen vom Trainer zurückzuerarbeiten. Und ich glaube, auch bei Lassme selber psychologisch wird es irgendwann schwer, weil immer wieder die Wade, immer wieder die Wade. Da schwindet vielleicht auch irgendwann einfach mal das Vertrauen in den eigenen Körper, ja, was extrem bitter ist, weil es ist ein super Typ. Ne? Er ist, glaube ich, der Strahlemann. Jeder in der Schalker-Kabine findet Brian Lassme klasse. Er ist immer gut gelaunt, hat immer ein Lächeln. Aber ja, letztlich wird er fürs Fußballspiel noch bezahlt. Und wenn er es nicht machen kann, dann hilft er keinem. Und es ist einfach extrem bitter für den ganzen Verein, für Lassme selber. Und wie gesagt, ich glaube, für ihn ist es ganz, ganz schwer, noch mal eine ernsthafte Option überhaupt zu werden auf Schalke.
Bevor du jetzt abbindest, weil wir gerade bei Personal sind, was eigentlich mit Max Krüger?
Ja, U23 gespielt jetzt am Wochenende. Er war ja vorletzte Saison schon ein bisschen Shootingstar, zusammen mit Taylan Bulut. Hat wirklich begeistert, Gelsenkirchener Junge, dem es ja alle gönnen auch. Hat seinen Vertrag auch dann verlängert. Aber jetzt hat er es halt extrem schwer unter Miron Muslic. Er passt wirklich, muss man ja auch sagen, nicht zum Fußball von Muslic, weil Krüger eher ein Ballbesitzspieler ist. Er verschleppt das Tempo manchmal eher, ist aber total passsicher. Kann anderen Mannschaften sich was geben, aber auf Schalke hat er einfach keine Zukunft. Und das sehen die Verantwortlichen so, meine Info auch so. Das heißt, er ist ein Abgangskandidat und soll sogar verkauft werden, weil selbst wenn man Krüger es vielleicht ein Jahr verleiht und er dann wiederkommt, passt er weiterhin nicht zum Fußball von Muslic. Aber er hat ja das Potenzial, um eine gute Profikarriere zu machen, meine Meinung. Und ich glaube aber schon, dass für ihn noch das Beste wäre, jetzt zeitnah einen anderen Verein zu suchen, vielleicht in der 2. Liga und da dann ja regelmäßig zu spielen bei einem Trainer, der auf ihn setzt. Ich würde es ihm sehr gönnen.
Wir haben über alles gespielt.
Ja, natürlich. Ja, wir haben die Trikots ausgespart, aber das ist auch schnell erzählt, ne?
Ja, natürlich.
40.000 Trikots, ruckzuck ausverkauft.
Die du standst in der Schlange vom Fanshop?
Ich stand auch in der Schlange vom Fanshop, allerdings an der A-Straße, also Innenstadt. Ich musste aber auch in der Schlange stehen, weil tags darauf hatte meine Frau Geburtstag und ich finde das Trikot, das weißt du, so geil.
Auf jeden Fall. Okay, das ist das Schönste von den drei.
Ja, das kriegt sie als Geburtstagsgeschenk.
Ja.
Deswegen habe ich mich da hingestellt. Hab mir selber auch eins geholt.
Du hast sie mitgebracht in die Redaktion. Sehr schön. Das Schönste von den dreien auf jeden Fall. Das Weiße. Das war's. Wenn ihr noch weiter Redebedarf habt, jetzt könnt ihr sprechen. Ansonsten für immer schweigen. Nein, nicht für immer, sondern nur bis
nächste. Das Trikot kann man nachbestellen, ne? Das ist auch wichtig. Ausverkauft. Aber ich glaube, welcher Tag?
Ist Dienstag.
Ist Donnerstag, 23.04 Uhr. Kann man das Trikot nachbestellen? Dann kriegt man es auf jeden Fall in 4 Monaten. Aber auch danach soll es weiterhin welche im Fanshop geben. Also es werden Trikots nachbestellt, es dauert dann bis kurz vor Weihnachten, bis sie da sind, aber ab dann soll es wieder Trikots zu kaufen geben und jeder, der jetzt vorbestellt, kriegt dann direkt bei Auslieferung der nächsten Charge welche.
Ja, aber zugegeben, das ist ein schwacher Trost, dass dann
ja, natürlich
Weihnachten haben zu können ungefähr. Jetzt überziehen wir halt, jetzt sind wir gerade dabei, aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, auch vorher schon, weil das ja schon durchgesickert war, beziehungsweise Schalke ist ja auch selber durchaus so gedroppt hat, dass es ein besonderes Trikot wird und dass man wohl weiß, sich da auch schon mehr bestellen wird als je zuvor. Und Matthias Tillmann hat das gestern im Talk der Kollegen von Sky mit dir großes Schlamann ja auch berichtet, dass man 40.000, deine Zahl hatte bestätigt, die du ja schon geschrieben hattest, aufgrund der Erfahrungen, die man hatte und Adidas. Und man hatte sich da schon aus dem Fenster gelehnt und man will ja auch nicht drauf sitzen bleiben und trotzdem waren die Dinger nach 2 Stunden weg.
Das zeigt den Schalke-Wahnsinn einfach, ne? Also, es wurden an diesem Donnerstag so viele Trikots verkauft, wie noch nie zuvor an einem einzelnen Tag auf Schalke. Und auch selbst, so hat Tillmann jetzt gestern im Sky-Podcast gesagt, Adi, das war daher irgendwie erstaunt, dass sowas geht von diesen Verkaufszahlen. Das ist einfach, man kann natürlich im Nachgang sagen, hätten sie mal noch mehr bestellt, der Trikot war so cool, das weiß man doch, dass es allen gefällt, aber man muss es in die Dimension einordnen. Letztes Jahr wurden vielleicht so 70.000, 80.000 Trikots insgesamt im ganzen Saison verkauft. Und dann verkaufen sie an einem Tag 40.000. Ne, das ist ja, das kannst du nicht planen. Und auch diesen Hype kannst du nicht planen. Du weißt jetzt, Aufstiegseuphorie ist da, alles ist perfekt. Aber du musst die Trikots, die Mengenangabe schon im Januar ungefähr durchgeben. Hätte auch sein können, dass Muslic bis dahin entlassen ist und Schalke nicht aufgestiegen wäre. Und dann hätten jetzt vielleicht nur 2.000 Leute das Trikot gekauft.
Das verstehe ich total. Ne? Also alles nachvollziehbare Begründung. Also im Winter wusstest du noch nicht genau, wohin du Aufstieg etc. und so. Da hast du schon 40.000 bestellt, mehr als je zuvor. Und hinterher ist man immer schlauer. Ist mir alles klar. Und trotzdem lehne ich mich aus dem Fenster und sage, wenn du irgendwas rausbringst, was retro ist, was historisch ist, ne? Dann kannst du auch direkt.
Sollte man ja eigentlich auch aus dem letzten Trikot-Ding gelernt haben, als diese
Sondertrikots.
Aber das war eine andere Situation.
Es waren trotzdem, glaube ich, aber auch nur, wenn ich mich richtig erinnere,
das waren deutlich
fest. Es waren 10.000, 12.000.
Ja, ja, ja.
Und jetzt waren es ja fast viermal so viel.
Naja, klar.
Ne? Also, ja, hinterher ist man immer schlauer.
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Wir sind auch, ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen schlauer geworden nach diesem Talk. Wir sind es auf jeden Fall. Ich bin es auf jeden Fall. Ich lasse mich ja immer gerne informieren von den beiden Kollegen hier. Jetzt geht's wieder im Wochenendrhythmus weiter, wie wir es eigentlich gewöhnt sind. Am Wochenende Madrid, danach am Montag das Pokalspiel in Halle. Und eine Woche später startet die Bundesliga in Augsburg. Das heißt, Schalke ist im Wochenrhythmus. Wir sind auf jeden Fall im Wochenrhythmus. Wir werden uns nächste Woche wiedersehen. Wann genau, kriegt ihr am besten mit, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Einfach das Glöckchen anklicken. Ansonsten kriegt ihr uns auch mit als Podcast bei allen Podcast-Werfern dieser Welt. Habt noch eine schöne Woche. Genießt die Sonne und wir sagen Glück auf.
Tschüss und Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.